Also ein Klassiker ist ja immer, Kochen, Essen, Wohnen offen zu gestalten, dass das vielleicht ein bisschen noch gegliedert ist, weil man irgendwo noch eine offene Wand hat oder so. Aber das ist ja im Moment nicht nur ein Trend, sondern so eine Art Supertrend. Das wollen die Leute immer mehr. Jetzt ist es aber so, wenn man einen großen Raum hat für Kochen, Essen, Wohnen, dann entstehen auch mal Gerüche. Das ist am Anfang immer schön, wenn gekocht wird. Dann kriegt das ganze Haus, kriegt dann Appetit und freut sich, wenn es Essen gibt. Danach ist es aber den meisten Leuten nicht mehr so recht. Ich würde empfehlen, und das habe ich auch schon ganz oft gesehen, man könnte auch mit zwei oder mit drei Küchen arbeiten. Meistens gibt es dann, sage ich mal so, die Showküche im vorderen Bereich, wo man vielleicht mal dann die Suppe noch aufwärmt oder ein bisschen was zubereitet, ein bisschen schnippelt. Und dann gibt es meistens dahinter, angegliedert mit der Speisekammer, eine Arbeitsküche. In der Arbeitsküche macht man die Sachen, die spritzen und abgehen und Dampf und Feuer und wo man, weiß ich nicht, da man so ganzen Truthahn mal in den Ofen reinschieben kann, weil man vielleicht auch nicht den Standardofen hat beim Küchencenter, sondern sich vielleicht ein Markengerät geholt hat aus einer Profiküche und den mit einbaut. Also das wäre auch so eine Möglichkeit. Ich würde auch nicht immer nach den Standarddingen gucken, die man irgendwo einkaufen kann, sondern ich würde immer gucken, was machen die Profis.
Herzlich willkommen zu Hausbautipps mit Flo vom Bauherrenforum, dem Podcast für alle zukünftigen Bauherren.
Leute, heute gibt es eine Episode, die habt ihr euch gewünscht. Ich weiß nicht ganz, ob ihr, so wie wir das jetzt umsetzen werden, ob ihr es euch so gewünscht habt, weil manche Ideen sind wirklich so ein bisschen Abteilung Crazy Town. Aber, und es geht um das Thema, um das vielleicht erstmal zu sagen, wie kann man das Haus wirklich richtig geil machen? Also nach dem Motto, wenn Geld keine Rolle spielt. Ne? Und hier geht es jetzt drum, nicht um diese einfachen Dinge, ne, wie Alu-Rollläden oder sowas, was halt heute einfach der Standard sein sollte, sondern wirklich die Dinge, die wirklich Spaß machen. Und Tobi hat ja bei dem Premium-Anbieter überhaupt in der Branche gearbeitet, ne? Und du hast da einiges gesehen,
ganz genau,
was da so gemacht wird. Deswegen, ja, finde ich es gut, dass du heute mal so ein bisschen was erzählen kannst darüber. Es sind aber Tipps, die man dann vielleicht auch gar nicht mit einem Premium-Anbieter unbedingt umsetzen muss, sondern ihr könnt es halt auch wieder mit einem Unternehmen machen, das einfach ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis am Ende dann bietet.
Ne? Genau, das wäre so eigentlich das Ziel, dass man sagt, man versucht so einzelne Highlights für sich rauszupicken und versucht, die dann bei seinem Anbieter umzusetzen, der halt dann eben nicht exorbitante Kosten hat und wo man vielleicht auch extrem die Marke noch mitbezahlt oder weil er halt in jedem Musterhauspark drei Musterhäuser hat, sondern einfach für gute, ordentliche, ehrliche Firmen, wo man einfach sagt, ich habe aber noch ein bisschen Budget übrig und möchte einfach noch einen Ticken schöner machen, als es vielleicht möglich wäre.
Ja.
Noch vorab, habe wirklich schon viel gesehen. Ich war ja auch in der Schweiz unterwegs, in England und so weiter. Da wird ja nochmal ganz anders gebaut als bei uns. Ich werde nachher ein bisschen weit ausholen und dann das dann bitte nicht denken, ah, der Typ ist arrogant oder sonst was, sondern ich will einfach nochmal zeigen, was so machbar und möglich ist. Und wir zeigen auch alle Zwischenstufen da an. Also wenn wir zum Beispiel nachher darüber reden, dass man vielleicht verschiedene Gebäude bauen sollte auf seinem Grundstück mit einem Gästehaus und einem Poolhaus, ist das natürlich super nice. Wissen wir aber, das trifft auf 99,9% aller Bauherren nicht zu. Auch auf uns nicht, wenn wir es selber bauen würden. Ich will es aber trotzdem mal anschneiden und zeigen, es gibt so Möglichkeiten und zeige auch Alternativen auf, wie man sowas vielleicht besser lösen könnte.
Ne? Genau.
Wenn man ein Grundstück hat, was dann 500 Quadratmeter groß ist.
Genau.
Das wäre so die Idee.
Genau. Und dazu gehen wir jetzt mal virtuell durchs Haus. Ne? Mhm. Und fangen mal im Eingangsbereich an, also so Diele, Flur, Haustür und so weiter. Meistens ja auch noch die Treppe. Ne? Mhm. Was sind denn da so Punkte, wie kann man den Bereich jetzt aufwerten?
Also meistens, das meiste, was man machen kann, ist immer, dass man Dinge, die einem wichtig sind oder die gut sind, dass man die zweimal oder dreimal benutzt oder mit einplant. Und das ist auch im Eingangsbereich so. Wir fangen aber erstmal mit der Haustür an. Mhm. Bei der Haustür würde ich eine relativ großzügige Haustür machen. Ich hätte auch zwei Glaselemente vielleicht daneben, um mehr Licht ins Haus mit reinzubringen. Und was ja heute auch schon bei vielen Anbietern schon fast Standard ist, ist dieser Fingerprint, dass man automatisch ins Haus reinkommt oder auch eine Kamera, dass man direkt im Haus sieht, wer steht da vor der Tür. Mhm. Man kann dann auch, wenn man ein bisschen vorsichtiger ist und sagt, ich möchte nicht, dass mir der Briefträger oder ein fremder Gast direkt ins Haus reinschaut, kann man natürlich auch Milchglasscheiben nehmen. Hat einen ähnlichen Effekt, es kommt nicht ganz so viel Licht rein, macht aber trotzdem immer noch ein bisschen hell. Und dann ist es ja meistens so, dass sich dann im Flur auch die Treppe befindet. Bei der Treppe könnte man dann hingehen, wenn Geld jetzt keine Rolle spielt oder wenn man ein bisschen mehr Budget hat als üblich, da könnte man zum Beispiel hingehen, könnte die als Designobjekt planen, dass man ja also schön großzügig eine gerade einläufige Treppe plant mit eingespannten Gläsern, Edelstahlhandläufen, also das Feinste vom Feinsten, mit offenen Treppenstufen, damit wieder mehr Licht ins Haus kommt und alles offener wirkt. Und dann bräuchte man logischerweise dann ein oder zwei Garderoben. Einmal so die Tagesgarderobe, wo man jetzt die normalen Jacken hängen hat, die man täglich braucht. Und wegen mir einmal die Kindergarderobe, wo halt die ganz vielen Sachen hängen. Dicke Jacken, dünne Jacken, Übergangsjacken, ne? Also bis hin zu Schuhen, Gummistiefeln, was man so alles hat. Also einmal so eine Art Arbeitsgarderobe und einmal die Garderobe für den täglichen Bedarf.
Mhm. Okay. Und an der Treppe auch unten so diese indirekte Beleuchtung.
Mit indirekte Beleuchtung wäre noch eine Möglichkeit, genau. Also da kann man ganz viel machen, genau. Was man auch wissen muss, ist, man kann es manchmal nicht ganz so weit treiben, wie man das in den Prospekten sieht. Warum? Es gibt ja in Deutschland für alles Normen und Vorschriften. Und da ist es zum Beispiel auch so, Kinder dürfen mit ihren Köpfen nicht zwischen die Treppenstufen kommen, damit sie eben nicht hochklettern und dann runterfallen könnten, also Kleinkinder. Und deswegen haben die meistens unter der Stufe nochmal so einen kleinen Absatz. Das sieht halt nicht so schön aus. Ist aber dann nötig. Deswegen, also da muss man dann auch bei der Bemusterung später mit dem Bemusterer drüber sprechen, dass man versucht, das möglichst schön zu machen. Aber exakt so, wie es im Prospekt abgebildet ist, wird es ganz selten.
Ja. Und dann gehen wir jetzt mal mit der Treppe runter in den Keller.
Ja.
Was ich immer eine ganz, wirklich ganz geile Idee finde, ist wirklich so ein Weinkeller. Oder, und zwar nicht nur, dass man halt jetzt, weiß ich nicht, dann ein Regal hat, wo halt Flaschen drin sind, sondern halt auch wirklich dann nochmal, weiß ich nicht, vielleicht mit einer schönen Sitzecke oder sowas, wo man dann auch so wie so ein Weintasting oder sowas machen kann. Also den Keller, das finde ich eine ganz geile Idee, halt wirklich so als eine Art Entertainment Space auszubauen.
Genau.
Ja, was also, man oft hat.
Warum nicht, wenn man jetzt ein klassisches Grundstück hat, was jetzt sagen wir mal zwischen 400 und 800 Quadratmeter groß ist oder vielleicht auch noch bis 1000. Wir empfehlen ja sowieso immer mit Keller zu bauen, weil die Fläche in Deutschland wird immer knapper, die man bauen darf und so gewinnt man Fläche und dann könnte man den Keller schön nutzen. Entweder vielleicht, weil man direkt auch eine Tiefgarage unten drunter hätte, dass man die Autos auch direkt im Haus verschwinden lassen kann, wäre eine Möglichkeit. Oder wie du schon sagst, dass man das ein bisschen für die schönen Dinge des Lebens nutzt. Das kann auch ein Zigarrenzimmer sein, das kann eine kleine Bibliothek sein, das kann ein Hobbyraum sein, ein Billardtisch, man kann auch eine schöne Bar oder eine Theke haben. Oder vielleicht sogar, wenn es das Budget auch erlaubt, dass man vielleicht auch einen Indoor-Pool hätte, den würde ich aber eher im Keller unterbringen, weil er sehr viel Technik erfordert, um auch die Feuchtigkeit wieder raus zu transportieren. Also das wäre eine Möglichkeit. Oder halt eben wieder ein Weinkeller, dass man da auch schöne Regale aufbaut und einfach einen tollen Rückzugsort hat, wenn man mal Ruhe haben will und einfach die Tür abschließen möchte.
Ja, und dann ist halt wichtig, Lichtgräben zu haben, ne, dass wirklich viel natürliche Beleuchtung
auch ganz genau. Reinkommt. Also Lichtgräben wären so eine Möglichkeit, dass man zum Beispiel, wenn man jetzt hier den Keller stehen hat und hat hier die Bodenplatte, dann würde man die Bodenplatte unten zum Beispiel um einen Meter weiter rausziehen, setzt dann da die Betonwand hoch und dann hat man von oben wieder natürliches Licht, welches dann in den Keller reinkommt. Das heißt, unten der Kellerraum wäre dann wie Wohnraum. Und auch da würde ich dann noch empfehlen, macht dann nicht die normale Kellerstandardhöhe von 2,50 Meter. Warum? Wenn ihr den Keller ausbaut, verliert ihr ja noch Höhe. Ja. Ihr müsst ja einmal die Decke abhängen, dann geht ein bisschen verloren und ihr bringt dann noch Fußbodenheizung rein und Dämmung. Dann hat man auch nur noch von den 2,50 Meter, 2,40 Meter oder 2,35 Meter übrig. Deswegen, wenn ihr ein bisschen Budget übrig habt, macht eine Kellerhöhe von 3 Metern. Das heißt, wenn ihr dann die Decke abhängt und baut den Fußboden auf, habt ihr immer noch so 2,80 ungefähr übrig.
Genau, also eine schöne Wohnraumhöhe.
Ganz genau, wie oben auch.
Okay, dann gehen wir wieder hoch und kommen dann im Prinzip in den Wohnbereich.
Dann kommen wir in den Wohnbereich, wobei noch einen kleinen Nachtrag zum Keller noch. Wir nennen ja in der Regel keine Marken. Es ist aber so, wenn man jetzt, ich sag mal, wenn man ein bisschen mehr Budget übrig hat und möchte auch ein bisschen ruhiger bauen, es ist ja in der Regel so, dass die Bauern sich später um die Ausschreibung der Tiefbauarbeiten kümmern müssen, um die Preisvergleiche, um Preisverhandlungen, Baustrom, Bauwasser. Und meistens ist es ja so, die Bauern, die, sag ich mal, ein bisschen mehr übrig haben oder sich auch mal was gönnen können, die haben in der Regel besonders wenig Zeit, weil die das halt auch im Hamsterrad irgendwo verdienen müssen. Ne? Und da gibt es halt einen, wir nennen jetzt auch keine Marke, ihr könnt aber gerne eine E-Mail schreiben. Es gibt einen Fertigkelleranbieter, der hat genau für diese Bauherren, den ich halt auch noch von früher ein bisschen kenne, einen Baustein entwickelt, der heißt begleitendes Projektmanagement. Und da wäre es dann so, der würde einem diese ganzen Arbeiten, die der Bauherr eigentlich im Vorfeld zu erledigen hat, würde er einem abnehmen. Kostet auch 2.000 Euro, aber wir reden ja auch heute mal darüber, was machen wir, wenn ein bisschen Geld übrig ist.
Genau.
Dann wäre das eine Möglichkeit. Wie gesagt, wir haben ja sonst immer noch Tipps für das beste Preis-Leistungs-Verhältnis, aber hier wäre es jetzt mal der Tipp für den allerbesten Service.
Genau, den man sicher auch einkaufen kann und damit weniger Arbeit hat.
Exakt so.
Okay, dann gehen wir jetzt hoch in den Wohnbereich.
Sehr gerne.
Was kann man da geil machen?
Okay, also ein Klassiker ist ja immer, Kochen, Essen, Wohnen offen zu gestalten, dass das vielleicht ein bisschen noch gegliedert ist, weil man irgendwo noch eine offene Wand hat oder so. Aber das ist ja im Moment nicht nur ein Trend, sondern so eine Art Supertrend. Das wollen die Leute immer mehr. Jetzt ist es aber so, wenn man einen großen Raum hat für Kochen, Essen, Wohnen, dann entstehen auch mal Gerüche. Das ist am Anfang immer schön, wenn gekocht wird. Da kriegt das ganze Haus, kriegt dann Appetit und freut sich, wenn es Essen gibt. Danach ist es aber den meisten Leuten nicht mehr so recht. Ich würde empfehlen, und das habe ich auch schon ganz oft gesehen, man könnte auch mit zwei oder mit drei Küchen arbeiten. Meistens gibt es dann, sage ich mal so, die Showküche im vorderen Bereich, wo man vielleicht mal dann die Suppe noch aufwärmt oder ein bisschen was zubereitet, ein bisschen schnippelt. Und dann gibt es meistens dahinter, angegliedert mit der Speisekammer, eine Arbeitsküche. Und in der Arbeitsküche macht man die Sachen, die spritzen und abgehen und Dampf und Feuer und wo man, weiß ich nicht, da man so ganzen Truthahn mal in den Ofen reinschieben kann, weil man vielleicht auch nicht den Standardofen hat beim Küchencenter, sondern sich vielleicht ein Markengerät geholt hat aus einer Profiküche und den mit einbaut. Also das wäre auch so eine Möglichkeit. Ich würde auch nicht immer nach den Standarddingen gucken, die man irgendwo einkaufen kann, sondern ich würde immer gucken, was machen die Profis. Und da würde ich mir dann zum Beispiel auch Profi-Ausstattung holen. Ne? Also wie gesagt, das Beispiel mit dem Backofen fand ich schon ganz gut. Die gibt es auch doppelt so groß und mit viel mehr Platz und da kriegt man auch ganz andere Ergebnisse beim Kochen hin, wenn man da ein bisschen Lust drauf hat, als wenn das mit den Standardgeräten normalerweise der Fall ist. Dann, das ist jetzt eher so ein Männerding, kann man dann gucken, ob man das machen will. Männer sind ja eher ein bisschen bequemer. Also ich würde zum Beispiel auch in der Küche, ich hätte nicht nur eine Spülmaschine, sondern bei mir wären 5 oder 6 Schränke wären Spülmaschine. Das heißt, ich habe einmal einen Schrank extra nur für Teller, da sind alle Teller drin, die räume ich rein, drücke drauf und dann sind die automatisch wieder gespült. Meine Freundin zeigt mir einen Vogel, aber das wäre auch so eine Möglichkeit, die ich machen würde, wenn ich alleine bauen würde und hätte noch ein bisschen Budget übrig. Genau. Dann halt der Klassiker, wir haben halt, wie gesagt, die Arbeitsküche. Dann habe ich eben erzählt, man könnte auch mit einer dritten Küche arbeiten, nämlich mit einer Outdoor-Küche. Outdoor-Küche ist auch super klasse. Wir kommen nachher noch dazu, wenn wir mal so in den Bereich Garten gehen. Man kann also eine schöne Eventfläche schaffen, dass wenn jetzt Freunde zu Gast sind oder Freunde zu Besuch sind, man kann Poolpartys veranstalten, Barbecue machen oder sowas. Also da kann man tolle Räume schaffen im Außenbereich, indem man zum Beispiel ein Atriumhaus baut oder das Haus wie ein U macht und dann hat man einen schönen Innenbereich, wo man leben kann. Oder, wenn man es jetzt mal ganz übertreiben will, man hat verschiedene Baukörper. Also man hat einmal das Haupthaus, man hat vielleicht auch noch ein Gästehaus, man hat auch noch ein Poolhaus und in der Mitte hat man eine große Eventfläche und vielleicht auch noch einen Pool, den man nutzen könnte für die Sommerzeit, genauso wie den Pool unten im Keller. Wie gesagt,
das ist halt schon sehr weit
gedacht, ist sehr weit getrieben, sehr weit gedacht, aber es gibt auch andere tolle Möglichkeiten, wenn man sagt, okay, man findet vielleicht eine tolle Lösung in der Mitte. Wenn wir gerade mal beim Außenbereich bleiben, da wäre es dann zum Beispiel so, wenn man jetzt irgendwo eine Garage hat, die steht jetzt hier, man hat oben Flachdach wegen mir drauf, ich würde dann das Flachdach 3 Meter weiter rausziehen und würde auch hier hinten noch die Wand zum Nachbarn noch schließen. Das heißt, man hat einen geschützten Raum, ist also geschützt vor den Blicken der Nachbarn, kann draußen zum Beispiel grillen, ein Barbecue machen und wenn es dann doch mal ein bisschen bewölkt wird oder ein bisschen zu nieseln anfängt, hat man einen geschützten Bereich, wo man sich zurückziehen kann und kann aber trotzdem noch die Temperaturen im Außenbereich genießen, wenn jetzt Sommer ist, aber das Wetter nicht ganz so gut ist. Ne? Ja. Also das wäre zum Beispiel eine tolle Lösung. Wichtig ist aber, die Garage darf nicht länger als 9 Meter werden oder darf sie schon, aber dann müsst ihr 3 Meter von der Grenze einrücken. Wäre die Garage also 10 Meter, müsst ihr 3 Meter Abstand zum Nachbarn halten. Wäre das so, dass ihr die Garage mit Anbau auf 8,99 Meter bringt, dann darf die Garage direkt an der Grenze sitzen. Hat den Vorteil, man gewinnt wieder mehr wertvolle Fläche und mehr Garten.
Ja, genau. Das ist auch eine gute Idee. Dann gehen wir wieder rein. Okay. Weil, also ist natürlich, je nach Baugebiet, ist halt einfach nicht, aber deswegen finde ich es das cool, dass als Alternative, dass man wirklich sagt, okay, man nutzt die Garage nochmal ein bisschen weiter, um auch so eine gewisse Abschirmung und, und Überdachungsmöglichkeit zu schaffen. Könnte man ja auch mit einer Pergola oder sowas machen, aus schöne Holzbalken oder sowas.
Auch eine Möglichkeit,
genau. Wenn wir jetzt wieder drin sind, ja klar, so die Klassiker, also dass man einfach hochwertige Bodenbelege verwendet im Wohnbereich, also schöne Landhausdielen oder größere Fliesenformate.
Ne? Genau, auch da möchte ich direkt mit einwerfen. Das ist auch ein schönes Stichwort mit den Bodenbelegen. Da ist es ja oft so, die ganzen Bodenbelege, die haben ja verschiedene Qualitätsstufen, verschiedene Abriebsklassen zum Beispiel. Also auch da könnte man gucken, wenn man jetzt sagt, wir haben ein besonders beanspruchtes Haus, weil wir sehr viele Kinder haben, sehr viele Gäste oder weil man vielleicht auch selbstständig ist und hat die Firma noch dabei oder Hunde. Man muss ja vielleicht auch gar nicht die Kollektion nehmen, die Fertighausanbieter im Standard haben oder die man hinzubemustern kann, sondern man kann ja auch hier wieder gucken, was machen eigentlich die Profis. Und da würde ich mich mal umschauen bei Firmen zum Beispiel, die Objektbauten bauen, dass man zum Beispiel Teppiche rein fürs Kinderzimmer, wo halt dann wirklich getobt wird, die eine ganz andere Abriebklasse haben, also die dann zum Beispiel auch dafür zugelassen sind, dass man die im Bürogebäude legt, wo ein Publikumsverkehr ist, wo 1000 Leute am Tag über den Boden drüber laufen. Ne? Ja. Der ist ganz anders beansprucht und hat deswegen auch eine ganz andere Qualität. Warum das nicht ins eigene Haus reinholen?
Ja, ist wirklich auch eine gute Idee. Ne? Was ich noch wirklich ganz geil finde im Wohnbereich, Split-Level ist das auch, finde ich, auch eine mega Sache. Ist halt auch, glaube ich, super teuer. Ne? Super Kannst teuer. Du sagen, wie wird das gemacht? Braucht man in der Regel dann 2 Bodenplatten? Oder?
Ich würde es so machen, die einfachste und sicherste Lösung wäre dann, dass man die erste Hälfte oder die Haushälfte mit der Bodenplatte relativ hoch macht. Man braucht natürlich sehr viel Beton, hat auch wieder was mit Kosten zu tun. Und dann geht man die Stufe runter, dann hat man aber ewig Ruhe. Man kann natürlich auch versuchen, erstmal eine normale Bodenplatte zu machen und baut dann da, wo man es gerne erhöht hätte, baut man dann ein Podest und setzt dann da alles drauf. Das ist aber konstruktiv sehr aufwendig. Also ich würde es eher damit lösen, dass man eine Bodenplatte hat und die ist halt an der einen Stelle wesentlich dicker als an der anderen Stelle.
Okay.
Genau. Und Split Level ist auch super nice, finde ich auch super gut, wenn halt der Boden so übergeht direkt zur Couch. Ist wirklich toll und vielleicht noch ein offenes Kaminfeuer oder sowas. Man muss aber auch wissen, altersgerecht ist das dann später auch nicht. Andererseits, wenn man so baut, die Leute, die das dann machen, haben vielleicht dann auch noch Geld für einen Aufzug oder sowas. Ne? Ja. Oder für eine Rampe.
Ja, genau. Also das finde ich aber auch eine richtig coole Sache. Was hast du noch im Wohnbereich?
Ansonsten im Wohnbereich oder was noch den Bereich Erdgeschoss oder auch Dachgeschoss betrifft, ich würde zum Beispiel auf die Türen achten. Wir sagen ja immer, achtet drauf auf die Türhöhen, dass ihr nicht mehr die alte Standardhöhe habt, die zwar noch gültig ist, die aber bald umgestellt wird, sondern man könnte, wenn man hier auch noch einen Euro übrig hat, zum Beispiel raumhohe Türen nehmen. Also wenn ihr eine Raumhöhe habt von 2,50 Meter oder 2,70 Meter, warum die Tür nicht bis oben an die Decke ziehen? Wirkt nochmal viel schöner und offener und heller.
Ja.
Und man könnte auch da nochmal einen draufsetzen, wenn man die Tür jetzt nicht raumhoch macht, könnte man aber ein Oberlicht über die Tür setzen. Das heißt, man hätte dann oben eine Verglasung und hat wieder viel mehr Licht im Haus und es wirkt alles offener und heller. Sollte man aber nur da machen, wo auch Wohnräume sind, nicht bei den Schlafräumen.
Ja, weil da will ich ja das Licht nicht
unbedingt, genau.
unbedingt haben. Ja.
Genau.
Okay, dann gehen wir mal hoch. Schlafräume, Bäder.
Schlafräume, genau. Also hier ein Klassiker, das haben eh schon viele auf dem Schirm drauf, ist, dass man einen Elternbereich hat und hat einen Kinderbereich. Der Elternbereich wäre dann so, man hätte Schlafen, Ankleide und Badezimmer oder Schlafen, Badezimmer, Ankleide. Und hier würde ich dann darauf achten, wenn man ein bisschen Platz hat auf dem Grundstück, auch da das Haus lieber ein bisschen größer machen. Warum? Da kann man, wenn der eine länger schläft als der andere, dann kann der nämlich in die Ankleide oder ins Badezimmer gehen und geht danach in die Ankleide oder Badezimmer und zieht sich um, macht sich fertig und kann von da wieder in den Flur verschwinden. Das heißt, er muss nicht wieder den ganzen Weg zurückgehen und weckt seinen Partner, der vielleicht Schichtarbeit hat oder gerne mal ein bisschen länger schlafen würde oder gerade Urlaub hat, sondern der kann dann in Ruhe im Bett liegen bleiben und kriegt nichts davon mit, während der andere Partner sich fertig macht. Andere Dinge im Dachgeschoss sind halt so, dass man sagt, man könnte auch das Badezimmer trennen, also dass die Kinder ein eigenes Badezimmer haben und die Eltern ein eigenes Badezimmer, dass man da auch mehr Ruhe hat. Und auch hier wieder, wenn Geld keine Rolle spielen würde, ich würde sogar an jedes Schlafzimmer ein eigenes Badezimmer bringen. Warum? Auch die Kiddies werden irgendwann mal älter und wenn man dann Teenager hat und die wollen sich gleichzeitig schminken oder keine Ahnung, gleichzeitig duschen und beide sind sowieso schon wieder zu spät und haben es eilig, gibt es auch nur Stress, kann man abstellen, wenn da jeder eigenverantwortlich für sich einen Bereich hat. Den dann auch in Ordnung halten muss, weil dann kann auch keiner sagen, nee, das hat jetzt die Luise liegen lassen oder das war jetzt der Felix oder sonst irgendwas, sondern ne, es ist jeder für sich selbst verantwortlich und ist ja vielleicht auch eine gute Schule fürs Leben schon mal.
Ist wahr. Ja. Richtig. Aber das ist, glaube ich, auch so der amerikanische Stil, ne? Dass man wirklich zu jedem Schlafraum eigentlich eine Ankleide und ein Badezimmer hat. Aber das kostet natürlich wieder Platz. Ne?
Das ist
wäre so. Aber sehr hochwertig, das so zu machen.
Genau. Und man muss halt auch wissen, wenn man oben sehr viel Platz hat, braucht man auch unten sehr viel Platz. Also das Dachgeschoss, wenn das größer wird, wächst das Erdgeschoss ja planerisch automatisch mit.
Ja.
Trotzdem ist es so, also für den das nicht ganz abwegig ist und wer noch ein bisschen Budget übrig hat, empfehle ich das auf jeden Fall. Warum? Alles, was die Amerikaner machen, oder nicht alles, aber sehr viel, kommt ja irgendwann doch zu uns. Ne? Also die sind uns in vielen Dingen halt noch voraus und irgendwann kommt das dann, dass wir das sowieso auch so machen und wer es halt sich jetzt schon leisten kann, herzlichen Glückwunsch, dann würde ich es dann jetzt auch schon machen.
Ja.
Ne? Genau. Dann ist halt auch noch ein anderer Klassiker im Dachgeschoss die offene Galerie, dass man einen Blick nach unten hat, machen auch sehr viele Bauherren. Da gibt es dann wieder manche, die hätten wieder Angst, dass das vom Schallschutz her nicht so gut ist, weil halt alles offen ist und man die Kiddies dann toben hört. Da würde ich es dann aber so machen, ich würde dann in den Kinderzimmern zum Beispiel Doppelfalztüren verbauen. Also nicht nur die normalen Türen, sondern eine mit einem Falz extra. Die nimmt man zum Beispiel auch, wenn man einen kompakten Grundriss hat und man baut jetzt leider ohne Keller und hätte jetzt einen Technikraum im Erdgeschoss.
Ja.
Da hat man ja auch eine Geräuschkulisse und Schall, der entsteht. Dann würden wir da jetzt sowieso empfehlen, Schallschutztüren einzubauen. Die sehen optisch genauso aus wie die normalen Zimmertüren. Und dann muss man da auch keine Angst haben, wenn man eine Galerie hat und eine Deckenöffnung, dass da irgendwas noch irgendwie groß durchdringen könnte.
Ja, genau. Auch eine gute Idee. Nochmal zum Bad.
Ja.
Ich finde auch so dieses Thema Badmöbel irgendwie wichtig.
Ja.
was glaube ich auch in der Planung sehr, sehr wenig beachtet wird. Aber einfach so einen wirklich schönen Badezimmer-Unterschrank oder halt so ein Waschbecken-Unterschrank zu haben, ne, aus einem wirklich schönen Holz und sowas, das ist glaube ich wirklich also, auch nochmal sowas.
Da steht man auch morgens ganz anders auf und ich würde sogar das Bad gar nicht mehr als Bad sehen, sondern eher als Wellness-Oase. Weil was ist leider auch so ein Klassiker?
Ja.
Die meisten Leute sagen, die bauen erstmal ein normales Haus, irgendwann ist wieder ein bisschen Geld da, dann sagt man so, jetzt gönnen wir uns noch eine Sauna und stellen die unten in den Keller.
Ja.
Dann hat man unten eine Holzbox. Dann kann man aber unten noch nicht duschen. Warum? Weil der Keller unter Kanalhöhe liegt. Man bräuchte wieder eine Schmutzwasserpumpe, das macht es wieder extrem teuer. Also was macht man? Man ist unten im Keller, hat eben nicht viel Licht dann da unten, setzt sich in die Sauna, schwitzt, zieht sich seinen Bademantel an, läuft erstmal hoch bis ins Dachgeschoss oder vielleicht wenigstens noch im Erdgeschoss ins Gäste-WC, könnte sich da abduschen und anschließend läuft man ins Wohnzimmer, legt sich auf die Couch. Würde ich alles nicht machen. Ich würde das, wenn Geld keine Rolle spielt, das Bad als Wellness-Oase bauen mit einer freistehenden Badewanne, einer großzügigen Sauna, eine große ebenerdige Dusche. Und dann können Sie aus der Sauna raus oder könnt ihr aus der Sauna raus, stellt euch direkt unter die Dusche, zieht euch den Bademantel an, geht durch die Ankleide ins Schlafzimmer, legt euch hin und könnt ein bisschen ruhen.
Ja.
Drückt noch auf den Knopf und guckt vielleicht noch Netflix oder weiß nicht, was sonst noch gibt. Jetzt haben wir wieder Werbung gemacht. Wie heißt das? Disney gibt es noch.
Disney Plus.
Und Amazon Prime.
Genau,
haben wir alle genannt,
jetzt kann sich keiner beschweren.
Genau.
Genau. Nee, finde ich auch eine gute Idee. Ein Thema, was noch sehr wichtig ist, Licht.
Licht ist wichtig, genau. Da kann man zum Beispiel mit Dachflächenfenstern arbeiten oder auch mit einer Dachverglasung, ist auch eine Möglichkeit. Hier ist ganz wichtig, da nicht an der falschen Stelle sparen, wenn man sich schon Dachflächenfenster holt für zusätzliches Licht, auf jeden Fall diese auch mit Rollladen bemustern. Die sagen zwar alle, das sind Energiesparfenster und auch Sonnenschutzfenster. Versprochen, funktioniert nicht so, wie man sich das vorstellt, sondern ich würde die immer mit Rollladen bemustern, weil wenn im Sommer die Sonne die ganze Zeit drauf scheint, dann ist es halt wirklich so, irgendwann wird es dann warm. Deswegen beschattet das auf jeden Fall und dann habt auch wesentlich länger Ruhe. Und man könnte auch trotzdem noch überlegen, auch wenn das keiner gerne hört, weil man baut ja ein ökologisches Holzhaus, ein Energiesparhaus, man könnte trotzdem auch überlegen, vielleicht mit einer Klimaanlage zu bauen, dass man da auch angenehmere Temperaturen hat, weil das ist auch immer so, man kriegt das immer versprochen und sagt, hier, wir haben auch eine Heizung, die auch noch ein bisschen kühlen kann. Da kommen wir bei der Bemusterung raus, aber maximal 1-2 Grad. Ja. Und wenn es halt im Sommer mal 4 Wochen am Stück warm ist und der Klimawandel ist ja da und er kommt und es wird immer wärmer und immer heißer, also nach 2 Wochen ist es im Haus wärmer als draußen. Warum? Das Haus nimmt ja irgendwann die Temperatur an und gibt ja, weil es so gut gedämmt ist, die Temperatur nur ganz langsam wieder ab. Sondern ist es nachts, kühlt es dann vielleicht runter, aber im Haus ist es dann immer noch super warm. Deswegen, ich würde da würde auf jeden Fall auch eine Klimaanlage bauen. Und da die Hersteller das nicht so gerne machen, kann man das ja auch nachrüsten, sozusagen im zweiten Bauabschnitt.
Ja. Muss man jetzt natürlich auch sagen, wenn man richtig verschattet, wenn die Baustoffe schon ein bisschen hochwertiger sind, ne? Also nicht ist normale Mineralwolle und sowas ist, dann hat man natürlich durch Phasenverschiebungen und sowas, haben wir ja alles schon mal besprochen, hat man das Thema natürlich nicht. Aber ich glaube, wirklich so eine Klimaanlage ist perspektivisch schon auch nicht verkehrt.
Genau. Ne? Genau. Und ist ja auch so, wenn man dann vielleicht dann noch eine Photovoltaikanlage am Dach hat, kann man es ja vielleicht im Sommer auch dann, wenn man es braucht, dann gerade den Strom verbrauchen.
Dann ist es wenigstens so. Ne? Genau. Also dann, wenn die Sonne scheint, braucht man sie auch. Genau. Braucht man den Strom auch. Ja. Genau. Dann, das ist natürliches Licht, ist ja zum einen wichtig. Wir haben aber auch noch das künstliche Licht.
Genau, spielt auch eine ganz wichtige Rolle. Und da ist es ja so, da muss man auch wieder separieren. Es gibt manche Fertighausanbieter, die sagen, da haben wir gar nicht so viel mit zu tun. Das ist auch ein Qualitätskriterium eigentlich, wenn man so offen und ehrlich damit umgeht. Dann kann man zum Beispiel gucken, ob es eine Möglichkeit gibt, ob es irgendwo einen Lichtplaner gibt. Es gibt auch Fertighausfirmen, die sagen, machen wir alles, gar kein Problem. Ja. Aber auch die rufen dann nur einen externen Lichtplaner. Also ich kenne auch keinen Fertighausanbieter, auch nicht bei den Premium-Anbietern, wo der angestellte Lichtplaner sitzt und darauf hoffen, dass der Bauherr noch ein bisschen Budget übrig hätte und sich dann wirklich ein schönes Leuchtenkonzept macht. Hier ist es eher so, auch da, wenn ihr noch einen Tipp bräuchtet, wir haben einen, der richtet in Deutschland für verschiedene Premium-Anbieter die Musterhäuser ein, der macht also diese Lichtplanung. Ja. Auch, dass man im Keller, wenn man jetzt nur Lichtschächte hätte, trotzdem das Gefühl hat, man hätte da Tageslicht oder halt auch sonst tolle Lampen, die ihr in Szene setzt. Wenn ihr da auch noch einen Tipp bräuchtet, können wir euch auch gerne da weiterhelfen, weil der macht genauso denselben Job wie andere Lichtplaner auch, die dann vielleicht von irgendeiner Firma dazugerufen werden. Aber es kommen halt wieder ganz viele Aufschläge mit drauf.
Das ist immer so. Genau. Finde ich aber auch eine ganz, ganz wichtige Sache. Also mit Deckenspots, mit indirekter Beleuchtung, mit wirklich einer schönen Lampe, die vielleicht auch über so einer Galerie wieder, ne? Gibt es echt so viele Sachen, die man da noch machen kann, die das Haus auch wirklich aufwerten. Was unterm Strich, jetzt haben wir wirklich von ganz vielen Dingen, die wirklich sehr teuer sind, gesprochen, mit Outdoor-Küche und alles Mögliche. Eine Lichtplanung oder, also Deckenspots, klar, mit 150 Euro pro Stück wird es natürlich schon irgendwann teuer. Aber im Vergleich zu den anderen Sachen, die wir jetzt so genannt haben, ist das wirklich eher sogar noch gut machbar. Genau. Ne? Und man kann großen Effekt erzielen. Ne? Ganz genau. Also von dem her bin ich großer Fan.
Okay. Schön, ich auch. Jetzt müssen wir noch viel Geld verdienen, dass wir irgendwann auch mal bauen dürfen.
Ruft uns an.
Genau, ruft an, wir wollen mehr als Standard.
Genau. Hast du noch was?
Ansonsten gibt es natürlich ausstattungsmäßig auch immer noch so Kleinigkeiten, wo man darauf achten könnte, dass man zum Beispiel auch überall Edelstahlgriffe hätte, dass man, weiß ich, eine entsprechend große Küche hat mit vielen Flächen halt. Ne? Also es gibt halt ganz viele Kleinigkeiten. Ich denke, das würde den Rahmen jetzt sprengen. Wir haben ja auch schon, glaube ich, eine halbe Stunde
gesprochen. Ja, wahrscheinlich. Ja.
Ich habe auch wieder sehr weit ausgeholt und auch wieder sorry fürs schnelle Reden. Ich hoffe, heute passt wenigstens mal der Ton.
Ihr könnt das alles runterfahren. Verlangsamen und nochmal anhören.
Zeitlupe, nein. Aber ansonsten, ihr könnt euch auch gerne melden, wenn ihr zum speziellen Thema noch Fragen hättet. Wie gesagt, wir können nicht alles zu 100% beantworten, wie jetzt mit der Lichtplanung. Ja. Können euch aber da zum Beispiel dann gerne Kontakte herstellen. Und was so das Planerische betrifft, da kann man vielleicht auch noch kurz eine Info geben. Ja. Logischerweise ist es so, wenn man jetzt vielleicht dann ein Haus bauen möchte, was dann vielleicht mal 250 oder 300 Quadratmeter hätte oder wegen mir auch 2 Baukörper oder mit Atrium oder mal ein L-Grundriss, was da ein bisschen komplexer wird, was jetzt vielleicht nicht so das Standardprogramm vorne was man da nicht abrufen kann, was man jetzt im Musterhauspark bekommt, dann ist eigentlich der bessere Schritt, erstmal über einen Architekten zu gehen, sich das planen zu lassen, ja, der auch weiß, wie funktioniert das eigentlich, weil man hat ja auch Verkehrs- und Arbeitsflächen, da muss man ja drauf achten. Oder auch mit der Treppe, wenn die im Haus ist, da geht es ja nicht nur darum, dass die Treppe vielleicht 6 Meter lang ist, sondern man braucht ja unten einen Antritt und oben wieder einen Austritt. Mhm. Man muss ja vielleicht auch mal rumlaufen, mal mit einer Wasserkiste oder mit Möbeln oder sowas. Also da gibt es ganz viele Dinge, auf die man achten sollte. Ja. Da wäre dann der Tipp, du hattest ja letztens den Podcast mit der Amelie.
Genau.
Da würde ich dann eher einen kleinen Schlenker machen, würde mir einen Profi an die Seite holen. Also ich sag mal, wenn es so losgeht mit Häusern ab 400, 450.000 Euro, dann würde ich sagen, okay, wir brechen mal diesen Prozess auf und rennen jetzt nicht in den Musterhauspark und unterschreiben schnell, um einen alten Preis zu sichern und, ne, und lösen dann hinterher alles, sondern erstmal in Ruhe einen Architekten suchen. Und dann ist wichtig, der muss ja auch den Bebauungsplan lesen können. Also es gibt halt nicht so viele da draußen, die das können. Ne? Da hängt es ja auch ganz viel von ab. Also wie breit darf das Haus werden? Dann darf man vielleicht, das ist so der Bebauungsplan oder das Bebauungsbar, nochmal, deutsche Sprache, schwere Sprache, zu viel geplappert. Also das ist das Bebauungsplan-Paradoxon. Also es gibt ganz viele Dinge, die sich im Bebauungsplan widersprechen. Also man hat zum Beispiel einmal die Abstandsflächen, die man einhalten muss, dann gibt es aber wieder Abstandsflächen, die anders berechnet werden, weil zum Beispiel das Nachbarhaus schon relativ nah am Grundstück steht und das kann eigentlich normaler Laie gar nicht rauslesen. Also es gibt ja auch einen Grund, warum Architekten das zig Jahre studieren. Ja.
Also Handelsvertreter wären jetzt die es vielleicht nicht so
genau machen. Also es gibt bestimmt auch den einen oder anderen alten Hasen, garantiert. Ja. Aber ich sage mal so, auf 90% der Fälle trifft es wahrscheinlich nicht zu. Und in dem Fall, dann kann man ja auch wieder sauber vergleichen. Man lässt sich sein Traumhaus planen, man holt alles aus dem Bebauungsplan raus, was möglich ist. Und wenn man dann den Plan hat, gibt man das ein, zum Beispiel an 5 Anbieter seiner Wahl und sagt, macht mir ein Angebot und bringt da ja wieder den großen Vorteil mit, ist es wirklich mal vergleichbar.
Ja.
Warum? Es gibt ja sonst zu viele Möglichkeiten, die dann später unterschiedlich ausgelegt werden. Ich mache mal ein banales Beispiel. Da steht drin, Haus 1,50 Meter Kniestock. So, der eine macht ein Angebot für ein Haus, der andere auch. So, der eine rechnet den Kniestock aber ab Fertigfußboden, kostet auch ein bisschen mehr. Der andere rechnet es ab Rohfußboden. Da verliert man also nochmal 20 Zentimeter. Warum? Da kommt nochmal Dämmung drauf, Fußbodenheizung. Und dann hat er in Wirklichkeit nur 1,30 Meter Kniestock.
Ja.
Müsste der dann die 20 Zentimeter draufrücken, ist er vielleicht teurer als der andere. Und so können die Leute gar nicht richtig vergleichen. Und das löst man eigentlich, wenn man erstmal mit dem Architekten plant.
Genau. Ja.
Genau. Und auch da wieder die Architekten, die haben noch mal ganz andere Ideen. Das sind auch immer eher Künstler. Ne? Da muss man natürlich auch abwägen, macht das Sinn für mich ja oder nein. Aber ich denke, die haben vielleicht noch ganz andere Ideen, als wir die jetzt mitgebracht haben. Ne? Weil wir sehen es eher von den Grundrissen, die Bauherren uns einschicken, wenn wir Dokumente prüfen. Und ich sehe es eher dann von der gebauten Baustelle. Aber ich wette, die Architekten haben noch ganz andere Ideen.
Ja, und ihr kriegt halt in jedem Gespräch auch wieder Impulse einfach mit. Ne? Und so wird ja dann die Planung auch immer besser. Also ist ja immer so ein Faktor. Ne? Cool.
Gut.
Das war mal unser Ausflug.
Genau.
In wirklich, wenn Geld keine Rolle spielt oder wenn man wirklich das Haus nochmal aufwerten möchte. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mal einen Kommentar, was ihr so denkt, was ihr vielleicht auch umsetzt, wo ihr vielleicht den einen oder anderen Luxus habt, den ihr im Haus euch leistet. Ne?
Das ist eine super spannende
Frage. Was das für euch ist. Ne?
Ja.
Und freuen wir uns drauf.
Genau. Und ansonsten lasst auch gerne mal ein Like da. Und übrigens, weil viele sagen, oh, da ist ja relativ viel Werbung drin. Also wie ihr es lösen könntet, das wäre das Allereinfachste. Man kann ja YouTube einen Monat kostenlos testen. Das würde ich dann machen. Abo praktisch abschließen für einen Monat. Man muss das nicht zahlen. Sofort wieder kündigen nach den 4 Wochen, dass dann eben nicht die 12 Euro anfallen. Dann könnt ihr aber alle 300 Videos, die wir haben, komplett ohne Werbung durchschauen.
Ne? Ja.
Also könnte sich lohnen unterm Strich.
Ja.
Cool. Super.
Dann
bis ganz bald.
Bis nächstes Mal.